Wir wollen heute reden über ein Thema, das mir sehr nahe liegt und immer näher kommt. Es ist ein fantastisches Thema. Für mich hat das die Bibel wieder lebendig gemacht, das Thema Typologie. Typologie ist einzigartig. Das ist, wie hieß das Wort? Schraubzwänge. Zwinge. Schraubzwinge, eine Schraubzwinge im Werkzeugkasten, der alles öffnen kann, was verschlossen ist. Einfach fantastisch. Die Bibel ist so einzigartig, denn sie ist Gottes Wort. Und es gibt kein anderes Buch, was nah dran kommt. Und wenn Menschen glauben, dass dieses Buch einfach nur von Menschen geschrieben sind, dann haben sie keine Ahnung. Denn die Bibel hat Heilsgeschichte drin, Soteriologie. Die Bibel hat Geschichte drin, normale Geschichte. Die Bibel hat Prophetie. Und dann hat die Bibel auch noch Typologie. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann kann das nur göttlich inspiriert sein. Es geht gar nicht anders. Denn wie kann Gott die Zukunft in ein Menschenleben hineinschreiben? Oder wie kann Gott Ereignisse in der Zukunft in einem Volk der Vergangenheit hineinschreiben? Das ist unvorstellbar. Das kann nur göttliche Inspiration sein. Und so wird jede Seite der Bibel lebendig und das, was Geschichte ist, wird aktuell für unsere Zeit. Und es betrifft nicht nur die da irgendwann mal, sondern das betrifft mich persönlich, spricht mich an heute. So, die Bibel ist für alle Zeit. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, das waren für diese alten Leute, die hatten noch nicht das Riesenverständnis, das wir heute haben. Wir sind so verblödet, dass wir das auch manchmal glauben. Das darf man nicht so sagen in Deutsch. Ne? Okay, tut mir leid. Ich muss mich sehr benehmen. Und heute wollen wir so ein paar Gedanken über Typologie äußern. Und dann kommen sie immer näher. Es tut mir leid, aber naja, sie werden immer näher an das Heutige kommen und auch an unserem Zustand. Und das macht es ja gerade lebendig. Und wenn einige Dinge nicht so, naja, so gut sitzen und vielleicht Schmerzen bereiten, dann will Gott das auch so haben. Wir sollen ja lernen aus der Vergangenheit und sehen das Heutige, naja, hineinbringen. Aber wir fangen erst heute Nachmittag mit diesen Themen an. Heute Morgen nur ein Stückchen Typologie. Du bist mein. Unser Text, unser Leittext, Römer 12, Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Es gebraucht also eine Veränderung des Wesens, um den Willen Gottes zu prüfen. Was erwartet Gott von mir? Und wie kann diese Veränderung stattfinden? Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ja, wieso gehöre ich Gott? Ganz einfach. Am Anfang. Nein, verkehrt. Im Anfang. Ganz wichtig, im Anfang. Schuf Gott die Himmel und die Erde. Und so gehöre ich Gott, weil er mich geschaffen hat. Ich bin sein Eigentum. Epheser 3, Vers 8. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist gegeben, diese Gnade unter den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi. und zu erleuchten jedermann, welcher da sei, die Gemeinschaft des Geheimnisses, das von der Welt her in Gott verborgen gewesen ist, der alle Dinge geschaffen hat durch Jesum Christum. Auf das jetzt kund würde den Fürstentümern und Herrschaften in den Himmel an der Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes. Also, wer hat mich geschaffen nach diesem Text? Christus. So, ich gehöre ihm. Er ist der Schöpfer. Er sprach und es stand fest. Nach dem Vorsatz von der Welt her, welche bewiesen hat in Christo Jesus unseren Herrn, durch welchen wir haben Freudigkeit und Zugang in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet um meiner Trübsal wegen, die ich für euch leide, welche euch eine Ehre ist, sind. Derhalben beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christ. Das ist ein fantastischer Text, dieser Epheserbrief. Der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Also er ist mein Vater. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr durch die Liebe eingewurzelt und gegründet werdet, auf dass ihr begreifet möget mit allen Heiligen, welche da ist, die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe. Also Gott möchte haben, dass wir ihn in der Fülle verstehen. Ist nur möglich in Christus. Auch erkennen die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übertrifft, auf dass ihr erfüllt werdet mit allerlei Gottes Fülle. Also Gott will uns alles schenken. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles, das wir bitten oder verstehen. Das ist ein schönes Wort, überschwänglich. Nach der Kraft, die da in uns wirkt. Dem sei Ehre in der Gemeinde, die in Christo Jesu ist, zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wieso sind wir als Gemeinde oft so arm dran, wenn es überschwänglich geschenkt werden kann? Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Das steht so in allen Reformationsbibeln. Gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Hier ist die ganze Heilsgeschichte in einem kleinen Kapitel, in einem Satz, 1. Timotheus 3, 16. Wir lesen im Geist der Weissagung, niemals kam jemand mit einer solchen Mission voller Barmherzigkeit, unendlichem Mitgefühl und unaussprechlicher Liebe in unsere Welt wie unser Erlöser. Und sie haben ihn nicht erkannt. Und niemals ist irgendjemand solch einer Behandlung durch die Hände gefallener Menschen ausgesetzt gewesen. Ihr gehört euch nicht selbst, ihr seid teuer erkauft. Wir gehören Christus, weil er uns erschaffen hat, er ist der Schöpfergott, und weil er uns freigekauft hat. Wir gehören ihm doppelt. Er ist das einzige sündlose Wesen, das um unsertwillen Leiden und Verwerfung erlitten hat. Dieser Satz fasst es alles zusammen. Wir gehören nicht uns. Wir denken oft, wir gehören uns, aber wir gehören uns nicht. In dem Werk der Upward Look schreibt sie, wir sollen dann diejenigen, die in Christus Jesus neue Kreaturen geworden sind und durch seine Verdienste errettet worden, sich vor dem himmlischen Universum benehmen. Wie sollen wir uns benehmen? Sollen sie sich beklagen? Sollen sie sich gegenseitig beschuldigen? Wäre nicht eine sanftmütige und demütige Haltung angemessener? Lernt von mir, sagt der große Lehrer, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Werden wir diesen Zug in unserem Charakter offenbaren? Werden wir sein Joch tragen und seine Last auf uns nehmen? Es muss sich etwas verändern, wenn wir sagen, wir sind Christen. Es kann nicht wie im Alltag einfach nur so weitergehen. Jeder, der vom Tode zum Leben durchgedrungen ist, kann bestätigen, dass Gott wahrhaftig ist. Er kann bezeugen, ich brauche Hilfe und fand sie in Jesus. Aber wenn wir selbstgerecht dastehen, dann kriegen wir keine Hilfe. Jedes Bedürfnis wurde befriedigt, der Hunger meiner Seele wurde gestillt. Und jetzt ist die Bibel für mich die Offenbarung Jesu Christi. Fragst du, warum ich an Jesu glaube? Weil er für mich der göttliche Erlöser ist. Warum glaube ich der Bibel? Weil ich erfahren habe, dass sie die Stimme Gottes ist. Können wir das alle sagen? Glauben wir das? Ist das, warum wir hier sitzen? Und sie spricht zum Herzen. Wir können das Zeug nicht in uns selbst haben, dass die Bibel wahr ist, dass Christus der Sohn Gottes ist. Wir wissen, dass wir nicht klugen Fabeln gefolgt sind. Nur die Bibel, nur der Geist Gottes kann einen Charakter ändern. Wir können unser Benehmen ändern, aber wir können nicht den Charakter ändern. Das kann nur Gott. Galater sagt, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Sohnschaft! Wir gehören ihm, er hat uns geschaffen, er hat uns erlöst und wir sind Söhne. Töchter und Söhne Gottes. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in euer Herz gesandt, der ruft aber Vater. Wir haben wieder Zugang zu Gott. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Wow, Erbe Gottes durch Christus. Wir erben das himmlische Reich. Wir sitzen, sagt er, mit ihm in seinem Thron. Christus war die Grundlage des gesamten jüdischen Systems. Und darin wurde die kommende Wirklichkeit real vorgeschattet. Typologie. Und wenn wir nicht Christus auf jeder Seite der Bibel empfinden, dann lesen wir die Bibel nicht richtig. Die Manifestation Gottes in Christus. Durch das Opfersystem konnten die Menschen die Persönlichkeit Christi erkennen. Wir müssen es also studieren und ihren göttlichen Erlöser voller Freude erwarten. Doch als er vor ihnen stand, als Repräsentant des unsichtbaren Gottes, denn in ihm wohnte alle Fülle der Gottheit leibhaftig. 100% Gott. 100% Mensch, waren sie nicht in der Lage, seinen göttlichen Charakter zu erkennen, weil ihnen die geistliche Fähigkeit dazu fehlte. Änderung des Sinnes. Ihre eigenen Propheten hatten ihn als Befreier vorgesagt. Jesaja hatte erklärt, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen, das ist Christus, der Sohn, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater. Jesus sagt, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, schaut auf Christus. Friedefürst, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis an Ewigkeit. So, was ist die Basis? Recht und Gerechtigkeit. Jesus Christus wird so als Wischiwaschi-Schwächling vorgestellt, der alles verzeiht. Aber die Gerechtigkeit, die wird nie hochgeschraubt. Nachdem Gott in den vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, sagt der Hebräerbrief. Also wir müssen die Bibel anders lesen, neu erleben. Vor allem jetzt, in diesen Tagen. Die Bibel wird immer mehr und mehr zum toten Buch. Der Papst hat jetzt gerade einen Brief herausgebracht über das Wort Gottes. Da wird das Wort Gottes zur Liturgie. Und man liest das Wort wie so ein Gelaber als Ritual und das soll das Wort Gottes sein. Wenn das Wort Gottes nicht lebendig ist und zu mir persönlich spricht und nur in einem Ritual gebraucht wird oder vielleicht auf dem Bücherregal stehen muss, dann nützt es mir nichts. Hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Wir müssen nicht vergessen, wem wir gehören. Aber dieser Gott zwingt keinen. Er sagt, wenn ich angehoben werde, werde ich sie zu mir ziehen, nicht treiben. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Meine Atome werden zusammengehalten durch das Wort seiner Kraft. Das hat mich immer fasziniert, die Physik, dass jeder Atom aus Neutronen und Protonen und Elektronen besteht und eigentlich müsste er doch auseinanderfliegen, denn die Protonen sind alle zusammen, ist alles positiv. Wenn man da noch tiefer reingeht, dann sind da noch Quarke, drei Quarke aneinander gebunden mit einer Kraft, die ist ungeheuer. So haben wir eine Atombombe entwickelt, wo wir die Teile sprengen. Wir haben eine Neutronenbombe entwickelt, wo wir die Neutronen gebrauchen. Und wenn es eine Quarkbombe gäbe, dann wäre das Ende. So viel Energie, um drei Quarken zusammenzuhalten, die auseinanderfliegen wollen. Und keiner versteht, wie die zusammengehalten werden. Theoretisch müsste alles auseinanderfliegen. Und wenn man dann in das einzige Teil hineingeht, woraus besteht es, dann ist es eine Materie und dann ist es eine Energie und dann ist es ein gar nichts. Und all das gar nichts wird zusammengehalten mit einer Kraft, die so ungeheuer ist, dass jede moderne Waffe erblasst im Vergleich. Durch das Wort seiner Kraft hält er mich zusammen. Und eines Tages, wenn er sagt, ich lasse es gehen, dann kommt ein Feuer hervor und man wird vertilgt. So wie wenn man eine Atombombe wäre. Nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Aber von dem Sohn, sagt er, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit, das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Diesen Jesus Christus, der hier beschrieben wird, den müssen wir kennenlernen. Nicht den, der irgendwo auf einem Knie sitzt als Baby oder der an einem Kruzifix hängt und tot ist. Nein, diesen Christus müssen wir kennenlernen. Obwohl sein Charakter und sein Auftrag so deutlich vorgezeichnet waren, obwohl er in sein Eigentum kam, nahmen ihn seine eigenen Leute nicht auf. Gelegentlich blitzte seine Göttlichkeit in der menschlichen Natur auf, die Herrlichkeit schimmerte durch das fleischliche Verhüllung hindurch. Die Folge war, dass seine Jünger ihn anbetend huldigten. Erst als Christus zu seinem Vater aufgefahren war, Erst als der Heilige Geist herniederkam, erkannten die Jünger im vollen Umfang die Mission und den Charakter Christi. So gehen wir oft mit Christi und verstehen gar nicht, worum es eigentlich geht. Nachdem sie mit dem Heiligen Geist getauft worden waren, begannen sie zu erkennen, dass sie sich tatsächlich in der Gegenwart des Herrn der Herrlichkeit und des Lebens befunden hatten. Sie hatten es nicht kapiert. Als der Heilige Geist die Aussagen Christi wieder in ihr Gedächtnis rief, wurde ihr Verständnis erhellt, sodass sie die Prophezeiungen erfassen und seine mächtigen Wundertaten verstehen konnten. Die Wunder seines Lebens zogen in all ihrer Herrlichkeit, Größe und Herrlichkeit in ihrem inneren Auge vorbei. Und es war, als erwachten sie aus einem Traum. Wir müssen erwachen aus unserem Traum. Ihnen wurde bewahrt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als das Eingeborene vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Nachdem sie aufgewacht und sich bewusst geworden waren, dass Christus unter ihnen geweilt hatte, schätzten sie sich selbst viel weniger wichtig ein als vorher. Wir sind gar nicht so großartig. Sie wurden nicht müde, jedes Detail, das ihnen im Zusammenhang mit seinen Worten und Taten ins Gedächtnis kam, immer wieder zu erzählen. Jesus Christus auf jeder Seite der Bibel. Jesus Christus in jedem Erlebnis, das wir haben. Wenn sie sich seine Unterweisungen und Lektionen ins Gedächtnis riefen, erfüllte sie oft tiefe Reue darüber, wie schwer vom Begriff sie gewesen waren. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind in dem gleichen Schlafzustand. Wie viele von den Jungfrauen, von den 10, haben denn geschlafen? Alle. Einige hatten mehr Öl als andere, aber alle schliefen sie. Damals, als er unter ihnen gegenwärtig war, hatten sie seine Erklärung nur schemenhaft verstanden. Jetzt erschienen ihnen diese Dinge wie eine ganz frische Offenbarung. Die Heilige Schrift wurde für sie zu einem neuen Buch. Und das ist, was ich mit dieser Vortragsreihe erreichen will. Ich möchte keinen angreifen. Ich möchte nur, dass wir wieder wach werden, dass wir aus diesem Schlummern herauskommen. Also die Typen und die Schattenbilder bezeugten den Erlösungsplan. Und wenn wir den nicht in unser Leben integrieren, sondern ihn zum Ritual machen, dann verlieren wir den Halt an Christus. Dieser Plan wurde sichtbar im Leben der Patriarchen, im Opfersystem, in der Art und Weise, wie Gott mit dem alten Israel verfuhr. Die ganze Geschichte der Menschheit ist typologisch vorhergesagt. Und wir brauchen nur in die Typologie hineingehen, um zu sehen, wo stehen wir in der heutigen Zeit. Ich möchte nur so ein kleines Beispiel, einfaches Beispiel der Typologie mal besprechen, um diesen Typus zu erklären. Und wir gehen zu der Geschichte Abrahams. In Typologie kann Abraham manchmal Gott den Vater vorstellen, manchmal den Sohn, manchmal das Volk Israel. Also der Erlösungsplan wurde in der Opferung Isaaks schon sichtbar. Der ganze Erlösungsplan hier geschrieben in ein Ereignis im Leben einer Person, der Vater der Gläubigen werden sollte. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Und er antwortete: Hier bin ich! Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Ein Vergleich zwischen dem Verhältnis zwischen Gottvater und Gottsohn. Ein eine hechte Verbindung. Nicht ein langes Zögern. Ja, was willst du denn jetzt schon wieder? Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Wer sorgt für das Lamm? Gott. Und sie gingen beide miteinander. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass man vorsichtig sein muss, wie man liest und was man liest. Denn selbst in guten Übersetzungen, so wie die New King James Bibel, kann eine ganz wichtige Wahrheit verloren gehen. Und warum kann das passieren? Man fragt sich, wieso passiert sowas? Ist, weil die Menschheit heute denkt, sie müssen Gottes Wort interpretieren nach ihrem Sinne. Wir müssten Gottes Wort lesen, so wie es da steht. Also hier, das ist eine gute Übersetzung. Ich denke, das ist die Schlachterbibel. Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Die New King James sagt hier, und Abraham sagte, mein Sohn, Gott wird für sich selbst das Lamm beschaffen, für das Brandopfer. Da ist die ganze Theologie der Erlösung damit drin. Denn Gott wird nicht für sich selbst das Lamm verschaffen, sondern für wen? Für uns. Für uns. 1. Mose 22, 1 bis 14, und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Das ist die Beziehung, die wir mit Gott haben müssen. Eine sofortige Bereitwilligkeit. Gott spricht zu Saulus und Saulus sagt, hier bin ich. Was willst du von mir? Was soll ich tun? Und er wird ein Paulus. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria. So nebenbei, war es der einzige Sohn, ja oder nein? Aber hier in diesem Erlösungskonzept ist es der einzigste. Das ist der, durch den typologisch das ewige Leben für uns dargestellt wird. Und auch in unserem Verhältnis mit Gott, es ist so, als wären wir die Einzigsten. Gott sagt nie zu uns, jetzt warte mal erst, der Fritz ist erst dran. Es ist, als ob wir die einzigste Person in dieser Verbindung sind. Deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria. Jedes Wort ist wichtig. Und bringe ihn dort zum Brandopfer, da auf einem Berge, den ich dir nennen werde. Jetzt, wo ist dieses Land und wo ist dieser Berg? Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel, und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak, und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, dem ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Gott hat zu ihm gesagt, geh opfer deinen Sohn. Und er sagt, wir werden wieder zu euch kommen, nicht ich. Also was hat er kapiert? Gott hat verheißen, durch Isaak werde ich deinen Samen vermehren. Und jetzt sagt Gott, opfere ihn. Ja, das kann nur dann wahr sein, wenn es eine Auferstehung gibt. Also Gott wird Isaak wieder auferstehen lassen. Typologie, wir werden wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. gab es irgendwann ein Opfer und das Holz wurde auch auf einen antitypischen Isaak gelegt, ja oder nein? Ja. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater, und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Er geht ihn opfern und sie sind so nah in einem Verhältnis verbunden, dass sie wie eins sind. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Das ist so herrlich. Sie gingen gemeinsam, still, liefen sie den Berg empor. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihnen genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar. Das Evangelium wird verkündigt. Dieser Altar, 12 Steine, ungehauene Steine, steht für den Charakter Christi, wo kein Hammer und kein Meißel gehört wird. Und schichtete das Holz darauf und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Isaak hat sich nicht gewehrt. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her und sagte und sprach, Abraham, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. In jedem Umstand ist die Verbindung nicht zerbrochen. Macht nicht, wie schlimm es aussieht. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn, Typologie, nicht verschont hast um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen und schaute und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp gefangen hatte, und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Der ganze Erlösungsplan, der am Kreuz stattfinden sollte, hier. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen. Sodass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und dieses Wort hier ist Jehova Jireh. Sicherstellen, dafür sorgen. Und es symbolisiert den Namen für den Berg Moria. Das ist der Tempelberg. Ja, das ist ja faszinierend. Wissenschaftler sind sich einig, dass der Ort, an dem Abraham Isaak opferte, der Tempelberg ist, wo heute der Felsendom steht. Christus ist geopfert worden auf Golgotha. Und heute steht Golgatha an der einen Seite und Berg Moriah, wo dieser Tempel Dom ist, wo dieser Dom steht. Die sind zwei verschiedene Berge. Beim Grab Christi. Und da haben sie mir erklärt, das war früher ein Berg. Aber Salomo hat eine Steingrube gebraucht und da kam eine Trennung wegen der Steingrube und diese Steine wurden gemesselt und behammert und die wurden eingebaut in den Tempel. Also der Tempel wurde gebaut aus dem gleichen Stein, der hier in diesem Berg war. Und Golgatha und Moriah sind eigentlich ein Berg gewesen und der Tempel ist aus diesem Stein gehauen. Und dieser Tempel steht für uns, die Erlösten. Denn diese Steine wurden behämmert und wurden eingebaut in diesen Tempel. Wir sind lebendige Steine im Tempel Gottes. Das Bild ist absolut atemberaubend. Die Frage ist, erlitt Abraham in der Nacht vor dem Aufstieg auf den Berg, Moriah, die gleichen Seelenqualen wie später Jesu an demselben Ort im Garten Gethsemane. Ich denke, Vater und Sohn waren in Gethsemane beieinander. Der Vater litt mit dem Sohn. Und da, wo das Blut tropfte von Jesus Christus und wo er gelitten hat und gesagt, wenn es möglich ist, dass dieser Becher an mir vorbeigeht, da hat Abraham auch eine Nacht der Seelensqual gehabt. Aber er hat gesagt, wenn es dein Wille ist, dann mache ich das. Und in der Nacht, bevor er als antitypische Lamm den Berg hinaufstieg, hat er hier gerungen mit Gott. Hier ist der Platz, wenn es möglich ist, lass diesen Becher an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Sind wir auch bereit, um das zu tun? Also wen schattete Abraham und Isaak vor? Adam wird dir sagen, es ist der Same der Frau, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Jakob wird dir sagen, er ist Schilo aus dem Stamm Juda. Jesaja wird sagen, Immanuel, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede, Fürst. Jeremia wird sagen, der Spross Davids, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Daniel wird sagen, er ist der Messias. Hosea wird sagen, er ist der Gott der Herrscharen, dessen Gedenkname Herr ist. Und Johannes der Täufer wird sagen, es ist das Lamm Gottes. Jedes Ereignis in der Bibel ist typologisch zu lesen. Und Gott selber, Jahwe, hat vom Thron verkündigt, dies ist mein geliebter Sohn. Und die Jünger erklären, dies ist Jesus, der Messias, der Fürst des Lebens. Und der Fürst der Mächte, der Finsternis anerkannt hat, indem er spricht, ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Komm vom Leben Jesu. Also in Typologie, im Leben einer Person, wird der ganze Erlösungsplan erklärt. Aber es ist ja noch nicht fertig, der Erlösungsplan. Das ist ja nur der Preis für die Sünde. Aber es kommt ja noch eine größere Erlösung, nicht größer im Sinne von dem Erlösungsplan, aber ein Ende an dem ganzen Sündenproblem. Kurz vor seiner Kreuzigung stand Jesus im Tempel, genau an dem Ort, wo Abraham seinen Sohn Isaak geopfert hatte. Und dann sprach er die folgenden Worte. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Die Juden haben sich aufgeregt. Aber hier hat er den Erlösungsplan erlebt. Und in dem Widder hat er erkannt, den Sohn Gottes, der eines Tages diesen Preis zahlen würde. Kommen wir nehmen jetzt den zweiten Teil dieser Erlösung, auf den wir jetzt warten. Und wir lesen das in der Geschichte typologisch von Abraham und Lot. Faszinierend, wie Gott das alles da hineinbaut. Also dieser Berg Moria, Golgotha, Tempel, alles zusammen. Was ist denn hier geschehen? Es geschah zur Zeit Amraphels, des Königs von Sinai, Arioch, des Königs von Alasa, Kedolomar, der König von Elam, Tidials, König von Goyim, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birsa, dem König von Gomorra. Interessante Typologie hier. Wir wissen ja, dass diese beiden Städte nicht gerade die besten waren. Und mit Sinab, und sie sind auch typologisch da für die Endzeit, so sagt das Neue Testament. Und mit Sinab, dem König von Adama, und mit Zemeba, dem König von Seboim, dem König von Bela, das ist Soa. Und diese verbündeten sich im Tal Siddim, wo jetzt das Salzmeer ist. Hier war also ein Königsbund und einer dieser Könige war der König von Babylon, war auch dabei. Danach kehrten sie um und kamen nach En-Mishpat, Das wird interessant. Das ist Kadesch. Also hier kommt Kadesch. Und schlugen das ganze Gebiet der Amalekiter und der Amoriter, die in Hasason Tamar wohnten. Da zogen der König von Sodom und König von Gomorra, der König von Adama und Seboim und der König von Bela, das Soa ist, zum Kampf aus. Und sie stellten sich gegen sie zur Schlacht auf dem Tal Siddim. Jetzt, was ist Kadesch? Einerseits kann es heißen, so sagt die Konkordanz, Heiligtum, ein Ort in der Wüste. Also ein Heiligtum-Aspekt. Und dann kann es aber auch heißen, eine heilige Person, nicht im Sinne von der biblischen heiligen Persönlichkeiten, sondern eine männliche Prostituierte, wenn man das so sehen soll, ein Tempelprostituierte. Ein Sodomit, dem zügellosen Gottesdienst hingaben hat. Ein Sodomiter, ein Unreiner. Also das ist ein unreiner Aspekt. Und dann Kadesh Barnea, ein sonst nicht gebrauchtes Wort, offensichtlich zusammengesetzt. Wüste eines Fliehenden, Kadesh oder Wüstenwanderung, ein Ort in der Wüste. Und Kadesh Barnea war der Platz, wo die Israeliten in Kanaan einziehen sollten. Zweimal sind sie zurückgewiesen worden. Also Gott wollte etwas Gutes, aber es wurde immer etwas Schlechtes. Faszinierend. Das Tal Siddim hatte aber viele Asphaltgruben. Die gibt es heute nicht mehr da. Wir haben nur einen Salzsee, bisschen weiter weg. Und wir lesen in der Bibel, dass diese Asphaltgruben brannten und der Rauch stieg empor. Und als das alles verbrannt war, war ja nur die Asche, das Salz übrig. Und dann kam der Regen und wer weiß, ob das der Ursprung des Salzes ist. Und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen dort. Und wer übrig blieb, floh ins Bergland. Und jene nahmen alle Haben von Sodom und Gomorra und alle Nahrung und zogen davon. Sie nahmen auch Lot mit sich, den Sohn von Abrahams Bruder und sein Habe, denn er wohnte in Sodom und zogen davon. Ich glaube, wir wohnen auch in Sodom. Ich denke, wir wohnen auch da. Als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 380 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte jenen nach bis Dan. Jetzt kommt eine Typologie. Und er teilte seine Schar nachts auf und überfiel sie mit seinen Knechten und schlug sie und verfolgte sie bis nach Hoba, zu der linken von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder, auch Lot, seinen Bruder, und dessen Habe, die Frauen und das Volk, brachte er wieder. Jetzt gut, wenn ich jetzt Gefangene erlöse und ich bringe sie wieder zurück, wohin nehme ich sie? Doch nach Hause. Wo haben sie gewohnt? In Sodom. Also hätte er sie zurücknehmen sollen und sagen, ihr seid frei, geht wieder nach Hause. Nein, er macht das nicht. Wo geht er hin? Als aber Abraham von der Schlacht gegen Kedorlaomer und der Könige, die mit ihm waren, zurückkehrt, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Schawe. Ja, das ist nicht bei Sodom. Das ist das Königstal. Was macht er denn da? Das Tal der Könige ist auch das Kidron-Tal. Wir lesen hier in Bible Commentary, Bera, der von der Schlacht im Tal Siddim entkommen konnte, hörte von dem Sieg Abrahams und machte sich auf, um ihn bei dem Rückkehr zu treffen. Das Treffen fand in einem Ort statt, der in der alten Zeiten als Schawe bekannt war, aber später Königstal genannt wurde. Dies scheint das Königstal aus 2. Samuel 18,18 zu sein. Und wenn das korrekt ist, ist es wahrscheinlich identisch mit dem Kidron-Tal. So sagt Propheten, Patriarchen und Propheten. das später Tal Josaphat genannt wurde. Dieses Tal liegt am Fuß des Berges Zion, wo später der Palast Davids gebaut wurde. Jetzt haben wir eine interessante Typologie. Die Befreiten werden befreit und freigegeben, nicht wo sie herkamen, sondern in diesem Tal Josaphat. Und typologisch ist dieses Tal Harmageddon. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich die Gefangenen Judas und Jerusalems zurückbringen will, sagt Joel, da werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Und das selbst mit ihnen rechten wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter den Heiden zerstreut und mein Land verteilt haben. Also in dieser Typologie findet die Befreiung von Gottes Volk in einer Schlacht statt. Und Abraham, typologisch, ist hier die Christusfigur, die sein Volk erlöst und hier in diesem Harmageddon-Krieg sein Volk befreit. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Das wird faszinierend. Brot und Wein, Symbole, wo werden die denn gebraucht? Christus, Brot des Lebens und Wein, das Blut Christi, die Wahrheit. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der seine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Im Urtext steht nicht Abraham, das ist hier hinzugefügt, und mit Recht, denn im Hebräerbrief wird es so identifiziert. Und der König von Sodom sprach zu Abraham, gib mir die Seelen und das Habe behalte für dich. Jetzt wird es interessant. Also der König von Sodom kommt und sagt, ja, gib mir nur die Seelen, aber das Habe halte für dich. Abraham aber sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zum Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen werde, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Was kostet die Erlösung? Nicht einen Schuhriemen, nichts, vollkommen frei. Es ist interessant, er sagt nichts für mich, nur was die Knechte gegessen haben. So im Evangelium sollen die, die arbeiten fürs Evangelium, essen vom Evangelium. Aber die Erlösung frei, nicht ein Schuhriemen. Eine Typologie geschrieben im Leben des fleischlichen Vaters, des zukünftigen geistlichen Israels. Sehr faszinierend. Der ganze Erlösungsplan auf Berg Moria und die endgültige Befreiung des Volkes hier im Tal Jehoshaphat. Alles typologisch vorausgesagt. Gott der Allerhöchste, hebräisch ist es El Elyon. Dieser Name für Gott kommt nur hier und im Vers 22 vor. Der erste Teil dieses Wortes El hat dieselbe Wurzel wie Elohim und bedeutet der Starke. Auf Gott wird es meist mit dem beschreibenden Attribut angewendet wie El Shaddai, Gott der Allmächtige, oder Elohi Israel, Gott Israels. Der zweite Begriff Elyon kommt häufig im Alten Testament vor. Er beschreibt Gott als höchsten, erhabenen und obersten. So der ganze Erlösungsplan mit der vollen Gottheit da gegenwärtig. Und dieser Priesterkönig von Salem begleitete den König von Sodom bei der Begrüßung Abrahams. In den Tagen Abrahams war Jerusalem bekannt als Salem. Und da mal wieder die Merkwürdigkeit der Bibel. Wenn das durch Menschen geschrieben werden, nach der Zeit hätten sie geschrieben, Jerusalem. Aber da steht Salem, da steht nicht Jerusalem. Denn zur Zeit Abrahams hieß es ja noch nicht Jerusalem. Also die Bibel ist in der kleinsten Einzelheit ganz genau. Es hieß Salem. Und darum hier auch Salem, Friede. Erst nachher wird es Jerusalem. Jerusalem bedeutet Stadt des Friedens und wird eine typologische Stadt für die geistliche Israel-Vision. Also Melchisedek bedeutet, mein König ist gerecht oder König der Gerechtigkeit, so wird der Name in Hebräer 7, Vers 2 interpretiert, während der König von Sodom Abraham treffen wollte, um die Freilassung seiner Untertanen zu erreichen, kam Melchisedek, um den siegreichen Befehlshaber zu segnen. Jetzt, da wird so viel diskutiert über Melchisedek. Wer ist er denn? Hebräer 7, Vers 2 bis 7. Ihm gab auch Abraham den Zehnten von allem. Er wird zuerst gedeutet als König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das heißt König des Friedens. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Jetzt gibt es Leute, die sagen, es war Christus. Er war nicht Christus, denn er ist typologisch hier eingesetzt als eine typologische Christusfigur, aber er ist nicht Christus. Aber er hatte kein Geschlechtsregister, denn die Juden haben Geschlechtsregister ganz akkurat aufgeschrieben. Jeder Levit musste genau sein Register nachweisen, sonst könnte er nicht als Levit dienen. Und hier war einer, der nicht von diesem Stamm stammte, denn der Stamm existierte ja noch gar nicht. Und er hatte kein Register. Ja, man kann sich überlegen, wer das sein konnte, aber man wird es nie direkt wissen. So seht nun, wie groß der ist, dem selbst Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Zwar haben auch diejenigen von den Söhnen Levis, die das Priestertum empfangen, den Auftrag von Volk in Zehnten zu nehmen nach dem Gesetz, also von ihren Brüdern, obgleich diese aus Abrahams Lenden hervorgegangen sind. Der aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen herleitet, hat von Abraham den Zehnten genommen und den gesegnet, der die Verheißung hatte. Nun ist es aber unwidersprechlich, dass der Geringere von dem Höhergestellten gesegnet wird. Also wer war dieser König? Die Bibel berichtet es nicht und so sollte man nicht weitergehen, als was die Bibel sagt. Es könnte natürlich, könnte möglich einer der Söhne Noachs gewesen sein, denn die haben ja noch gelebt zur Zeit Abrahams. Aber die Bibel sagt es nicht, also ist es reine Spekulation. Gott hat auf Erden immer einen Zeugen für sich gehabt. Zu einer bestimmten Zeit war es Melchisedek, sagt Geisterweissagung, der den Herrn Jesus Christus in Person repräsentierte, um die Wahrheit des Himmels zu offenbaren und das Gesetz Gottes zu bewahren. Es war Christus, der durch Melchisedek, den Priester Gottes des Allerhöchsten, sprach. Melchisedek war nicht Christus, sondern er war die Stimme Gottes in dieser Welt. Und er kam mit Brot und Wein, das Symbol dieses Opfers. Als Gott Abraham als Repräsentanten seiner Wahrheit erwählte, führte er ihn aus seinem Vaterland heraus, weg von seiner Verwandtschaft und sonderte ihn aus. Und das Gleiche passiert mit uns. Wenn Gott uns ruft, weg aus deiner Comfort Zone, was ist das? Kuschelecke, das hört sich gut an, wo wir uns gemütlich fühlen. Raus in die Wüste, sondere dich ab. Sein Wunsch war, ihn nach seinem eigenen Bilde zu formen, ihn nach seinem eigenen Plan zu unterweisen. Und so müssen wir heute an seinen Füßen sitzen. Wir brauchen ein Wüstenerlebnis, um ihn kennenzulernen. Wenn wir Christus kennenlernen wollen, dann müssen wir wie Abraham rausgenommen werden, da wo wir es gemütlich haben, in den Wüstenzustand abgeschnitten, geistlichen Wüstenzustand abgeschnitten von jeder Stütze, sodass nur Gott übrig bleibt. Wow! Christus muss in all unseren Gedanken, unseren Empfindungen und Neigungen wiederzufinden sein. Und wir sollten sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was willst du, dass ich tun soll? Wenn wir das tun, werden wir an der Stelle unseres natürlichen Unabhängigkeitsstrebens, unseres Überzeugnisses von uns selbst und unserem starken Eigensinn anderen Eigenschaften treten. Eine kindliche, demütige, lernwillige Haltung. Das ist so gegen unser Wesen. Ganz dagegen. Bedingungslosen Gehorsam. Auch gegen unser Wesen. Johannes 17, dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrlige deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrlige. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewigen Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Wir sind gewählt worden, wir gehören ihm durch Schöpfung, durch Erlösung. Typologisch hat er es dargestellt, wirklich hat er es erfüllt, antitypisch. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich glaube nicht, das ist die beste Übersetzung. Es müsste heißen, kennen. Wir werden das gleich sehen. Jesus Christus, dass sie dich kennen. Aber all die deutschen Übersetzungen sagen erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also hier ist dieser Schöpfer Gott und er sagt, das ewige Leben ist, dass wir ihn erkennen oder kennen. Das Wort da ist ginosko, bezieht sich auf eine enge, intime Beziehung. Und wenn wir da auf die Konkordanz eingehen, dann sagt es kennen. Wir müssen ihn kennen. Mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten und Schattierungen, unter anderem erlauben, sich bewusst sein, fühlen, Kenntnis haben, wahrnehmen, entschlossen sein, sprechen können, sicher sein, verstehen. Puh. Ewiges Leben ist, dass wir ihn kennen. Das heißt, dass wir ihn verstehen. Dass wir solche Gefühle haben, wie er hat. So ein Kenntnis haben, wie er es hat. So ein Wahrnehmensvermögen haben, wie er es hat. So entschlossen sein, wie er es ist. Diesen Jesus Christus müssen wir auf dieser Ebene kennenlernen. Denn das ist das ewige Leben. Wie werden wir mit jemandem bekannt? Wie schaffe ich das? Wenn ich nur lese und das ist ein totes Buch für mich, werde ich Christus nie kennen. Ich muss ihn erleben. Wie lerne ich jemanden kennen? Was mache ich da? Ich muss Zeit mit ihm verbringen. Und wie mache ich das? Durch das Wort, durch Gehorsam und durch Erfahrung mit ihm. Ich muss mit ihm wandeln, um ihn kennenzulernen. So wie die Jünger. Und wenn wir jetzt lernen können, was die Jünger erst gelernt hatten, als er weg war, dann ist es für uns vielleicht zu spät, wir müssen es jetzt lernen. Also wie kann ich Gott bedingungslosen Gehorsam leisten? Indem ich so sehr von seinem absoluten Verlässlichkeit und Rechtschaffenheit überzeugt bin, dass bei mir ein unangeschränktes Vertrauen wächst. Ich kann ja nur, wenn jemand zu mir sagt, ich erwarte absoluten Gehorsam von dir, ich würde sagen, du spinnst. Würdet ihr das nicht auch sagen? Nur wenn ich absolutes Vertrauen zu dieser Person habe, würde ich es tun. Wenn ich wüsste, diese Person hat so viel Erfahrung, in was es auch immer ist, Bergsteigen, Everest, was auch immer, so viel Erfahrung, dass wenn ich es nicht genau so mache, wie er sagt, bin ich tot in dem nächsten Augenblick. Wenn ich dieses Verhältnis habe mit dieser Person und wenn der sagt, spring, dann springst du und wenn der sagt, steh, dann stehst du und wenn der sagt, was auch immer, dann machst du das. Sonst bist du tot. Das Verhältnis müssen wir mit Christus haben. Und das heißt, ich muss ihn kennen. Denn das Verhältnis habe ich mit keinem auf dieser Erde. Absoluten Gehorsam? Nee, ich will immer erst fragen, warum? Bei Christus müssen wir so weit es bringen, dass wir nicht erst mehr Fragen brauchen, warum? Dass er es sagt, ist schon genug. Er wird schon seinen Grund haben. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Absoluten Gehorsam. Nicht, weil er ein Tyrann ist, sondern weil ich ihn verstehe. Gehören wir ihm nicht zweifach, da er uns nicht nur erschaffen, sondern auch erkauft hat? Also er ist Schöpfer und er hat bewiesen, was in seinem Herzen ist. Er hat uns wieder gekauft durch sein eigenes Leben. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Denn ihr seid teuer erkauft, sagt Korinther. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Absoluter Gehorsam. Jetzt fragen wir uns mal, selbst in der Gemeinde Gottes, haben wir absoluten Gehorsam, ja oder nein? Hat Gott nicht Propheten geschickt zu dieser Gemeinde und gesagt, hier ist der Plan. Und wie viele von uns sagen, pff, heute noch? Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. 1. Korinther 7, Vers 23. Wir müssen alles prüfen. Und er sprach zu seinen Jüngern, dann sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, sie sehen nicht und ernten nicht, sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Er sagt, nimm nichts mit, geh. Ich habe das so oft erlebt. Es ist einfach unglaublich. Ich bin wahrscheinlich die komischste Person auf diesem Planeten. Ich weiß nie, wo ich hingehe. Ich weiß nie, wo ich rede. Ich weiß nicht, wann ich rede. Und ich weiß nicht, wie lange ich reden werde. Ich habe keine Ahnung. Meist weiß ich auch nicht, worüber ich reden werde. Das wäre echt wahr. Das ist, vielleicht frag irgendjemand, der mal versucht hat, mit mir zu reden, über wann ich wo bin. Ich habe keine Ahnung. All was ich weiß, ich muss jetzt aufs Flugzeug und dann fliege ich irgendwo hin und meist weiß ich nicht erst wohin. Ich weiß nur, ich muss auf dieses Flugzeug und dann gucke ich, okay, jetzt muss ich da hin. Ich komme da in ein Ostland. Das war noch früher. Da war es noch nicht so wie heute, so offene Türen. Und ich weiß nicht, wo ich hingehe. Ich weiß nicht, bei wem ich wohne. Ich weiß nicht erst, wie lange ich da bleibe. Ich habe keine Ahnung, nichts. Und ich komme da bei einem Zoll hin und die fragen ja immer so recht freundlich, ja, wo bist du denn her und wo gehst du denn hin? Ey? Was machst du hier? Wo gehst du wohnen? Bei wem wohnst du? Wie heißt die Person? Und meine Antwort? Keine Ahnung. Ich hatte da irgendeinen Brief, der war so in russischer Schrift, was soll ich, kann das doch nicht lesen, ich weiß nicht, was das ist. Und dieser Beamte, der hat sein Gewehr da, schiebt es mir in die Nase hoch, nimmt mich da in ein Zimmer rein und fängt an, mich zu befragen. Wo gehst du hin? Ich weiß nicht. Bin ganz ruhig, gar nicht genervt. Weiß nicht. Wie lange bleibst du? Keine Ahnung. Wer ist deine Kontaktperson? Weiß nicht. Er sagt, du fliegst jetzt sofort wieder zurück, komm. Du fliegst wieder zurück, wo du herkamst, du kommst nicht in das Land rein. Ich sage, nein, hier bleibe ich. Der konnte es nicht glauben. Der schaut mich an und sagt, bist du frech? Ich sage, nein, ich bin hierher geschickt worden und hier bleibe ich. Und das ging hin und her, sicher eine Stunde lang. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hör mal, du siehst, ich weiß nicht, warum, wen ich hier treffe, was ich hier mache, wo ich bin, ich habe keine Ahnung. Aber das Problem kann ganz leicht gelöst werden. Du und ich, wir gehen jetzt hier durch diesen Saal, wir gehen in das vordere Portal und dann stehen wir da und dann wird irgendwann eine Person klopfen auf die Schulter und sagt, bist du Walter Veit? Und dann werde ich sagen, ja, und dann fragst du diese Person alle deine Fragen. Der ließ das Gewehr runter, hat mich angeglotzt, als ob ich aus Afrika komme. Und hat das gemacht. Ist mit mir da durchgegangen und da standen wir da und da war kein Mensch mehr da. Denn das dauerte so lange, die dachten, ich war nicht auf dem Flugzeug. Dann gesagt, was machen wir jetzt? Jetzt wartest du. Und dann nach einer Weile kam da eine Person und dann lief das so. Bist du Walter Veit? Ja, hier ist jemand, der will dich was fragen. Und da war das Problem gelöst. Wenn Gott dich ruft und dich irgendwo hinschickt, das macht nichts. Gott wird dafür sorgen. Da sind Leute auf die Bühne gerannt, wollten uns umbringen. Aber ich weiß, da ist ein Engel da gewesen. Es kümmerte mich nicht. Die arme Übersetzerin, die war ganz nervös. Aber Gott hat für jede Situation eine Antwort. Betrachte die Raben, sie sehen nicht und ernten nicht. Sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wenn ich nicht unter Erfahrungen gehabt hätte, hätte ich das nie machen können. Und Gott war so gut, er hat mir die Erfahrung gleich am Anfang gegeben. Ihr kennt ja die Geschichten von meinem kleinen Mongoliten, der mir da in Kanada geholfen hat und alle diese Erfahrungen. Und wenn man dann in einem Umstand ist, dann ist es so wie Elia, der zum Gehasi sagt, möge Gott dir die Augen öffnen und bumm, da sieht er das Heer Gottes. Wir brauchen uns nicht kümmern, wenn wir diesen Jesus Christus kennen, wir müssen ihn aber kennenlernen durch Erfahrung. Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie einer von ihnen. Dieses Vertrauensverhältnis kommt nur durch Erfahrung. Als die Jünger zurückkamen, da haben sie sich gefreut und haben gesagt, selbst die bösen Geister rennen weg. Und Jesus hat gesagt, freut euch nicht darüber, aber freut euch, dass euer Name im Himmel aufgeschrieben ist. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen. Wir sind so kleingläubig geworden. Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt und beunruhigt euch nicht. Wie viele von uns haben dieses absolute Vertrauen? Denn nach all diesem trachten die Heidenvölker der Welt, euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Da waren Zeiten, wo ich nichts zu essen hatte. Aber ich habe gewusst, irgendwann gibt es dann wieder was zu essen und dann in Hülle und Fülle. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat euch euren Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Wir sind Kinder Gottes, wir müssen ein Verhältnis haben, als ob wir es wissen. Wir müssen vollständige Abhängigkeit und uneingeschränktes Vertrauen lernen, weil wir von allen irdischen Unterstützungen abgeschnitten sein werden. Und das kommt bald. Wenn wir es nicht jetzt lernen, oh weh. In der letzten großen Auseinandersetzung mit Satan werden die, die Gott treu sind, erleben, wie sie von jeglicher irdischen Unterstützung abgeschnitten werden. Weil sie sich weigern, sein Gesetz zu übertreten, obwohl die irdischen Mächte diesen Gehorsam verlangen, wird ihnen verboten werden, zu kaufen und zu verkaufen. Schließlich wird ein Erlass ergehen, der sie zum Tode verurteilt. Haben wir dieses Vertrauen? Aber den Gehorsamen ist die Verheißung gegeben, der wird auf Höhen wohnen, felsenfesten sind seine Burg, sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser versiegt nie. Durch diese Verheißung werden die Kinder Gottes am Leben erhalten. Wir müssen Vertrauen lernen. Während die Erde durch Hungersnöte zugrunde geht, werden die Nahrung erhalten. Sie sollen nicht zuschande werden zu bösen Zeiten, sondern genug haben auf den Tagen der Hungersnot. In der Welt gibt es jetzt Weltgipfel über Hungersnot. Sie erwarten eine Riesenhungersnot. Zum ersten Mal in der Geschichte, die großen Getreideländer werden nicht mehr Getreide exportieren. In Russland waren so viele Feuer, dass sie nicht genug haben für sich selbst, sie können es nicht exportieren. Ukraine wird auch nicht mehr exportieren. Amerika hat gewaltige Katastrophen und einen Winter wie noch nie zuvor. 49 der 50 Staaten hatten Schnee noch nie zuvor. Hat wahrscheinlich etwas mit Global Warming zu tun. Ja, in den Australien, da ist die Ernte auch weg. Und so, denke ich, ist eine Hungersnot nicht weit weg. Aber wenn wir Vertrauen haben, was soll's? Auf jene Zeit der Not blickte der Prophet Habakuk voraus und seine Worte drücken den Glauben der Gemeinde aus. Da wird der Feigenbaum nicht grünen und es wird kein Gewächs sein an den Weinstecken. Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus, die Acker bringen keine Nahrung. Wir brauchen nur die Medien betrachten, da wissen wir, dass wir da sind. Schafe werden aus den Hürden gerissen und in Ställen werden keine Rinder sein. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Die Leute haben immer so Angst vor all diesen Dingen, die angekündigt werden. Y2K, habt ihr das noch in Erinnerung? Ich war stockseelenallein auf dem Flugzeug unterwegs. Y2K, Nacht. Ich denke, da war noch eine andere Person im Flugzeug. Von Afrika nach Kanada. Was für ein wunderbarer Flug. Ich hatte so viel Platz zum Schlafen. Ohne jede irdische Unterstützung. Angehäufter Wohlstand wird bald wertlos sein. Wenn der Erlasser geht, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, es sei denn, er habe das Mahlzeichen des Tieres, dann wird es nichts nützen, viele Dinge zu besitzen. Gott fordert uns heute dazu auf, alles in unserer Macht Stehende zu tun, damit die Warnungsbotschaft in die ganze Welt geht. Das ist unser Auftrag. Die Zeit wird kommen, in der wir zu keinem Preis etwas verkaufen können. Bald wird es verboten sein, von irgendjemand etwas zu kaufen oder etwas ihn zu verkaufen, der das Mahlzeichen oder des Tieres nicht hat. Fantastische Gesetze plötzlich in der Welt. Die neuen Agri-Gesetze in Amerika und Kanada und in Teilen Afrikas. Man darf nicht erst eine Tomate im Garten pflanzen. Dann kann man ins Gefängnis gehen. Vor kurzer Zeit wurde dies in Kalifornien beinahe Wirklichkeit, doch dies war nur eine Drohung. Und so haben wir heute auch die Zeichen an der Schrift. Christus kommt bald. In der letzten Phase des Kampfes mit Satan werden die gotttreuen Menschen erleben, wie sie von jeder irdischen Hilfe abgeschnitten werden, weil sie sich weigern, Gottes Gesetz zu übertreten. Gott sagt, aus Furcht vor Mangel und Nahrung und Kleidung werden sie mit der Welt das Gesetz Gottes übertreten. Die Erde wird voll und ganz unter meiner Herrschaft gelangen. So sagt Satan. Und was sagen wir? Was sagen wir? Haben wir ein Erlebnis mit Gott? Haben wir eine Erfahrung? Was bedeutet es, das Leben eines Christen zu führen? Es ist ein gerettetes Leben. Und durch wen gerettet? Durch den Schöpfer. Ja, wenn er aus dem Nichts alles schaffen kann, kann er mir doch einen Teller Essen geben, wenn es Hungersnot gibt. Ein Leben, das aus der Welt der Sünde herausgenommen ist und sich mit dem Leben Christi verbunden hat. Wenn unser Leben mit Christi in Gott verborgen ist, werden wir, wenn Christus in Herrlichkeit erscheint, auch mit ihm in Herrlichkeit erscheinen. Was macht dein Leben aus? Haben wir etwas zu bieten für diese Welt oder haben wir nichts zu bieten? Der Herr Jesus möchte, dass diejenigen, die sich als Eigentum erworben hat, sich von allem lösen, was sie mit Versuchungen in Berührung bringen könnte. Machen wir das? Lernen wir diesen Christus kennen? Wir gehören dem Herrn, weil er uns sowohl erschaffen als auch freigekauft hat. Wir müssen alle Sinne hellwach und scharf erhalten, damit wir unsere Beziehung zu Gott optimal aufrechterhalten können. Das sind wichtige Dinge, die auf uns zukommen. Und wir werden in den nächsten Vorträgen sehen, wie die Typologie sich erfüllt und wie dieses Volk, das heute hier versammelt ist, die letzte Warnung bringen soll. Und wie dieses Volk endgültig doch am Ziel gelangt. Wer Christus nicht zutraut, dass er ihm vor dem Sündigen bewahren kann, dem fehlt der Glaube, der ihm den Eingang in das Reich Gottes sichert. Es gibt Menschen, die sagen, ja, wir können nicht die Gebote halten. Wer nicht glaubt, dass Christus uns fähig macht, die Gebote zu halten, der hat nicht den Glauben, in den Himmel zu gehen. Christus ist nicht irgendein Wischiwaschi-Wundergott, der alles nur zudeckt. Er will eine Veränderung des Herzens haben, sonst ist die Sünde doch ewig. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Hier fängt es an, 1. Petrus. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Unsere Theologie stimmt vielleicht nicht mit der allgemeinen Theologie der Evangelikalen überein, aber sie ist biblisch. Denn ein Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. Wir müssen Gott um Folgendes bitten. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Psalm 51, Vers 10. Macht nicht, was die Umstände sind. Wir wissen, was dahinter steckt. Wir wissen, warum es passiert, wie es passiert, wann es passiert. Wer anders kann das sagen in dieser Welt? So werft nun euer Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Nicht jetzt müde werden. Keine Zeit für Rebellion. Keine Zeit für müde werden. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen. Hebräer 10, Vers 35. Und diese kleine Weile ist klitzeklein geworden. Klitzeklein. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und was ist Glaube? Das absolute Wissen und das absolute Vertrauen, das, was Gott gesagt hat, ja, in Amen ist, ob ich es sehe, ob ich es erlebe, ob ich es spüre, ob ich es fühle, ist egal. Er hat es gesagt, darum ist es so. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Wir brauchen diesen Glauben jetzt mehr als je zuvor. 5. Mose 11, 1 bis 8. So sollst du nun den Herrn, deinen Gott, lieben und seine Ordnung, seine Satzungen, seine Rechtbestimmungen und Gebote halten alle Zeit. Das ist biblisch. Wir brauchen als Adventisten uns nicht zu schämen, dass wir diese Theologie haben. Und ihr sollt heute erkennen, denn nicht mit euren Kindern rede ich, die es nicht kennen und nicht gesehen haben. Ihr sollt die Zucht des Herrn, eures Gottes, erkennen, seine Majestät und seine starke Hand und seinen ausgestreckten Arm. Er wird uns züchtigen, er wird uns ändern. Ja, aber wir müssen uns beugen, weil wir ihn kennen. Und seine Zeichen und Werke, die er mitten in Ägypten und im Pharao getan hat, und im König Ägyptens und an seinem ganzen Land, und was er getan hat an die Heeresmacht der Ägypter, und diese Dinge müssen wir alle wissen. Und auch antitypisch in unserem Leben. Und was er in der Wüste an euch getan hat, und wir sind in der Wüste. Und was er Datan und Abiram tat, die Söhne Eliabs, die Söhne Rübens, wie die Erde ihren Mund auftat und sie verschlang. Das ist Typologie, wir müssen es verstehen. Ja, eure Augen haben all die großen Werke des Herrn gesehen, die er getan hat. Darum sollt ihr das ganze Gebot bewahren, das ich euch heute gebiete. Alles, sonst können wir nicht in das Land hineinziehen. Das ganze Gebot. Ganze Gebot. Wir wollen immer nur Teile des Gebotes. Das, was uns passt. Das wollen wir machen, aber nicht alles. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne, sagt Hebräer. Und warum murren wir so? Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter und die haben uns erzogen. Wieso nicht Gott? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien, er aber zu unserem Besten, damit wir seine Heiligkeit teilhaftig werden. Das ist Adventlehre. Das ist Siebenten-Tags-Adventismus. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zu Freude, sondern zu Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Wir müssen diesen Christus kennenlernen. Wir brauchen alle die veredelnde Kraft Christi, um in seinem Ebenbild umgewandelt zu werden. Adventist Haupt schreibt E.G. White, alle wahre Herzensbildung beruht auf die goldenen Regeln, die am getreuesten im Wesen und Leben Jesu veranschaulicht wurde. Wie sanft und lieblich erscheint doch der Heiland in seinem Alltagsleben. Welche Güte und gab ihn. Sind wir hart miteinander? Sind wir zärtlich miteinander? Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stützt mich und deine Herablassung macht mich groß. Wow. Deine Sanftmut macht mich groß. Deine Demut macht mich groß. Das ist wirres Denken, was die Welt betrifft, ist das Umgekehrte von was die Welt lehrt. Du machst mich umso größer und tröstest mich wiederum. Wie wird man groß? Es ist die Herablassung, die Demut, die groß macht. Nicht das Gegenteil, so wie die Welt es lehrt. Die beste Abhandlung über gute Umgangsformen finden wir wo? Im Brief Paulus, im Korintherbrief. Die beste Abhandlung über gute Umgangsformen, die je formuliert worden ist, ist die kostbare Unterweisung unseres Erlösers, die von Paulus geistgewirkt niedergeschrieben sind. Und was hat er geschrieben? Die Liebe ist langmütig, gütig, beneidet nicht, prahlt nicht, bläht sich nicht auf, ist nicht unanständig, sucht nicht das Ihre. Ihr kennt das. Wir brauchen nicht alles durchlesen. Sie freut sich nicht an die Ungerechtigkeit, aber sie freut sich an die Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Das ist, was wir lernen müssen. Also seine Liebenswürdigkeit und Sanftmut gehen Hand in Hand mit seiner Stärke. Denn diese Sanftmut macht ihn stark. Die Welt mag Christus als sündenvergebenen Weichling hinstellen, er dagegen gebot und es stand da. Er sprach und es stand. Er schalt die Elemente, er tadelte die Nationen und sein eigenes Volk, er handelte aber nie gegen seinen Charakter. Dann sagt Salem, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf den Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Nicht Christus unterschätzen, er ist ein vertilgendes Feuer. Aber er möchte, dass keiner zugrunde geht. Keiner verloren geht. Die Leute behaupten immer, wenn man sündig ist, geht man in den heißen Platz. Umgekehrt. Umgekehrt. Wenn man Christus folgt, geht man in den heißen Platz. Und ich sah das Volk und sie standen wo? Auf einem See von Glas mit was gemischt? Mit Feuer. Er ist ein vertilgendes Feuer. Und Satan, wo war sein Platz, als er noch Lucifer war? Er war zwischen den, was für Steinen? Feurigen Steinen. Und mein Gott, ist ein vertilgendes Feuer. Und was vertilgt er? Er vertilgt Sünde. Und wenn ich die Sünde ablege, kann ich in seiner Gegenwart des Feuers stehen. Wenn ich mich aber an die Sünde klammer, dann werde ich mit der Sünde vertilgt werden. Wir müssen das richtige Bild von Christus haben. Küsst den Sohn. Durch Glauben und Vertrauen in ihn, der uns liebt, legte Jochebed, die Mutter Moses, ihren Sohn in das Weidenschiffchen. Würden wir das heute tun, unser Kind? Unser erstgeborenen Sohn in dieses Schilfschiffchen hineinlegen und wegschieben und sagen, da Gott, das ist deins. Haben wir so viel Vertrauen? Hannah betete und vertraute mit ihrem Sohn Samuel, gab sie dem Israel Gottes einen sehr kostbaren Schatz. Und Gott hat ihr 5 danach gegeben. Und jeder der Häuser oder Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Acker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es 100-fältig empfangen und das ewige Leben erben. Wir müssen Gott kennen. Wir müssen uns an Christus klammern, so wie Ruth sich an Naomi geklammerte, wie Elisha sich an Elia klammerte, wie Jakob sich an den Engel klammerte und sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Okay, die Hüfte verschwindet vielleicht. Vielleicht passiert's. Meine Frau ist vor einem Jahr gefallen. Ja, sie rannte raus, um meiner Tochter zu sagen, sie muss nicht vergessen zu beten. Und da fiel sie. Und die ganze Hüfte war zerschmettert. Keine Osteoporose. Interessant. Interessant. Besser ohne Hüfte in den Himmel gehen, als nicht in den Himmel gehen. Wir sind nichts anderes als lebende menschliche Werkzeuge, die bei jedem Atemzug von Gott abhängig sind. Daher sollen wir uns keine Sorgen machen, wegen Nahrung, Kleidung und Gott so mangelndes Vertrauen entgegenbringen. Der Herr hat Gedanken der Liebe über uns und er sorgt für unsere Zukunft. Nach Gottes Willen sollte unser ganzes Bemühen darauf gerichtet sein, seine Anforderungen zu kennen und zu erfüllen, egal unter welchen Gefahren. Review and Herald. Schamlos bringe ich den Geist der Weissagung. Denn wir reden ja jetzt mit der Gemeinde. Doch sollen wir Gott nicht nur in den kleinen oder irdischen Dingen des Lebens bedingungslos vertrauen, sondern auch, wenn es um unsere Erlösung geht? Wenn wir Glauben und Zuversicht haben und Gott vertrauen, wird er uns nicht fehlen. Gott wird unser Vertrauen niemals enttäuschen. Heute sagen die Leute, bist du gerettet? Ja, ich bin gerettet. Gefährliche Aussage. Der Satz in der Antwort fängt nämlich wo an? Mit welchem Wort? Ich? Das ist ein gefährlicher Satz. Ich bin gerettet? Nein. Ich habe Vertrauen, dass der, der den Anfang bewirkt hat in mir, es auch vollenden wird. Mein Vertrauen liegt nicht bei mir, denn ich weiß, die Bananenschalen liegen überall. Aber er kümmert sich nicht um Bananenschalen. Wir wollen uns keine Gedanken darüber machen, was Christus und Gott über uns denken, sondern darüber, was Gott über Christus, unseren Stellvertreter, denkt. The faith I live by. Fantastische Zitate. Wir haben so einen Schatz hier. Und dieser Schatz wird so beiseite gelegt. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten und den anderen zur Linken. Das Kreuz von Golgatha spricht uns in machtvoller Weise an. Wir haben den Grund, warum wir Christus jetzt unsere Liebe geben sollten und warum es für uns in allen Dingen der erste, letzte und beste sein sollte. Hier. Am Fuße des Kreuzes, that I may know him. Schau auf ihn, der mit einem Wort Legionen von Engeln zu seiner Hilfe rufen könnte. Er ist das Ziel von Spott und Belustigung, Beschimpfung und Hass. Das wird bald mit seinen Jüngern hier auch passieren. Er gibt sich selbst als Opfer für die Sünde. Als man ihn lästerte, drohte er nicht. Als er falsch beschuldigt wurde, schweigt er still. Er betet am Kreuz für seine Mörder, er stirbt für sie, er zahlt einen unendlichen Preis für jeden einzelnen von ihnen. Diesen Christus müssen wir neu entdecken. Nicht einen einzigen von denen, der es so teuer erkauft hat, möchte er verlieren. Nicht einen. Schau, oh schau auf das Kreuz und wir brauchen keine Angst haben. Lernt Sanftmut, Demut in der Schule von Christi. Wenn ihr Gott vertraut, wird jede Prüfung sich als Segen erweisen. Manchmal kommen wir vor Situationen, wo es keinen Ausweg mehr gibt. Gib es Gott. Und sei bereit, alles aufzugeben. Dann darf man alles haben. Das ist fantastisch. Sprich von Glaube und Hoffnung, wenn Satan, wie die Frau von Hiob sagt, sag Gott ab und stirb. Wenn du Gott vertraust, wirst du immer mehr Gründe für dieses Vertrauen entdecken. Und junge Leute, wenn ihr nicht den Fuß in den Jordan reinsteckt, werdet ihr nie erleben, dass das Wasser sich trennt. Nie. Tu etwas. Wenn du von seiner Güte sprichst, wirst dir immer mehr seiner Liebe bewusst werden und darüber sprechen wollen. Du kannst dich erziehen, im hellen Schein der Sonne der Gerechtigkeit zu leben, statt im Schatten, den Satan auf unseren Weg wirft. Wir können uns ändern. Das tiefe, völlige Vertrauen auf Jesus gibt dem geistlichen Leben die wahre Qualität. Ohne das sind unsere Erfahrungen nichts wert. Das, was er ist, die einzige Hoffnung für den Sünder. Der Glaube greift nach Christus und vertraut ihm. Der Glaube sagt, er liebt mich, er ist für mich gestorben, ich nehme das Opfer an, Christus soll nicht umsonst für mich gestorben sein. So einfach. Und trotzdem ist Glaube nicht genug. Es gibt eine Art von Glauben, die mit gläubigem Vertrauen nichts zu tun hat. Die Existenz und Macht Gottes, die Wahrheit seines Wortes sind Tatsachen, die selbst Satan und seine Scharen im Innersten nicht leugnen können. Die Bibel sagt, die Teufel glauben auch und zittern. Es hilft nichts. Ich glaube, Gott hat die Welt geschaffen. Ich glaube, die Gebote sind gültig. Ich glaube, ich muss den Sabbat halten. Ich glaube, ich muss die Ernährung umschalten. Ist nicht genug? Wenn diese Salbe nicht etwas wirkt im Herzen, dann ist es nur eine Form, eine Ideologie, die ersetzt wird durch eine andere Ideologie. Wenn wir Gottes Wort nicht in dem Sinne glauben, dass wir es für richtig halten, wenn wir Gott unseren Willen unterwerfen, wenn wir unserem Herz ganz übergeben und alle unsere Zuneigungen schenken, dann ist das vertrauensvoller Glaube. Wir müssen totale Übergabe haben. Keine Zeit für Rebellion. Im Englisch heißt der Titel Total Transformation. Eine totale Umwandlung des Geistes. Eine totale Umwandlung des Denkens. Das Herz, das sich ohne Erneuerung dem Gesetz Gottes nicht unterwirft und es auch gar nicht kann, hat jetzt die größte Freude an Gottes heiligen Vorschriften. Und wir können mit dem Psalmist sagen, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach dem ganzen Tag. Siehe, er soll mich töten, ich will auf ihn warten, nur will ich meine Wege ihm ins Angesicht verteidigen. Hiob ging es ganz dreckig. Er sagt, selbst wenn er mich tötet, ich warte auf ihn. Dieser Gott, sein Weg ist vollkommen, das Wort des Herrn ist geläutert, er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen, sagt 2. Samuel. Und der Herr wird seine Zuflucht sein und Unterdrückten eine Zuflucht in Zeiten der Not. Psalm 9, Vers 10. Kennen wir diese? Können wir sie sagen? Den Gottlosen wird das Böse töten und den Gerechten hassen, müssen es büßen. Wer will uns scheiden von der Liebe Christus? Drangsal, Angst, Verfolgung, Hunger. Diese Texte, kennen wir sie auswendig? Wie geschrieben ist, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in den allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes, Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unseren Herrn, ist. Und dann kommen wir zurück zum springenden Punkt. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, kennen. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Kolosser 1, 13 und 14. Also was heißt es, wenn Christus sagt, du bist mein? Er hat mich geschaffen. Er hat mich erlöst. Er hat mich freigekauft. Er hat mich nie gezwungen. Er hat mir sein Wort geschenkt. Er hat im Lebenswandel gezeigt, dass sein Wort wahr ist, dass seine Versprechen Ja und Amen sind. Er hat den Erlösungsplan wörtlich in die Bibel geschrieben. Er hat ihn typologisch in die Bibel geschrieben. Er hat ihn prophetisch in die Bibel geschrieben. Er hat alles so erfüllen lassen, dass jeder ohne Zweifel sein darf. Und wir wissen das besser als alle anderen Völker und Religionen dieser Welt. Und sollten wir nicht da ein Beispiel sein, von was es heißt, Christus zu kennen? Sollten die Leute uns nicht anschauen und sagen, diesen Glauben möchte ich auch, so möchte ich auch sein, anstatt dass wir zetern und sagen, was jetzt und warum und wieso? Und wir haben Verheißungen bekommen als Gemeinde, wie keine andere Kirche, Gemeinschaft in der modernen Zeit sich erhoffen könnte. Und wir legen es beiseite und sagen, es nützt uns nichts. Es ist Zeit, dass die Gemeinde Gottes eine Erweckung erlebt. Denn wenn die Erweckung 10 Minuten nach der Wiederkunft kommt, dann ist sie 10 Minuten zu spät. Kommen wir beten. Himmlischer Vater, diesen Christus, der in der Typologie, in der Prophetie und in der Wirklichkeit zwischen uns gewandelt ist, den wollen wir kennenlernen. Aber wir wollen nicht nur eine theoretische Kenntnis haben, wir wollen ein Herzenswissen haben. Wir wollen ein Erlebnis mit Gott. Wir wollen wissen, dass wir Kinder und Töchter Gottes sind, dass wir wirklich mit ihm in seinem Thron sitzen werden, dass wir durch das ganze All reisen werden, um ihn an alle Völker und Nationen in alle Ewigkeit, auch die ungefallenen Wesen, in seiner Fülle darzustellen. Mit einem absoluten Vertrauen, das wir nur durch Erfahrung kennenlernen können. Hilf uns, Herr, um als Volk den Auftrag auszuführen, den du uns gegeben hast. Denn die Zeit ist nah. In Jesu Namen. Amen.